Hier ist Radio Nordpol und wir berichten euch heute vom 13. Prozesstag im Verfahren gegen die 5 angeklagten PolizeibeamtInnen, die am Einsatz um den getöteten Mohamed Lamed Rameh im August 2020 in Dortmund beteiligt waren. Bevor wir von den Geschehnissen des Tages berichten, hört ihr ein Statement von Defense Police Dortmund zum aktuellen Verfassungsschutzbericht NRW 2023 und eine Pressemitteilung von Justice Kollektiv Berlin, dem Solidaritätskreis Justice for Mohamed und der Defense Police Gruppe Dortmund. Der aktuelle Bericht des Verfassungsschutzes NRW verordnet unter anderem Defense Police Dortmund und die Aktivitäten im Spektrum des Linksextremismus. Die Gruppe hat uns dazu ein paar Grußworte hinterlassen.
Am 18. April 2023 veröffentlichte der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen seinen Bericht zum letzten Jahr. Im Feld des Linksextremismus wird die Abolitionismusforderung als, Zitat, verbindendes Element unterschiedlicher Ideologien innerhalb der linken Szene beschrieben. Konkret wird für Dortmund die Gründung und die Tätigkeiten der Gruppe Defund the Police Dortmund erwähnt. Dazu wird ein Zitat von unserer Website wiedergegeben. Wir schrieben: Wir kämpfen für abolitionistische Forderungen wie die Abschaffung der Wache Dortmund Nord, den Aufbau eines mobilen, multiprofessionellen Kriseninterventionsteams und selbstermächtigen und selbstorganisierten Strukturen in der Dortmunder Nordstadt für alle BewohnerInnen. Zur Durchsetzung fordern wir eine Debatte über Alternativen zur Polizei und emanzipatorische Formen sozialer Sicherheit. Als Beleg für unsere linksextremistischen Aktivitäten führt der Verfassungsschutz den Screenshot eines Sharepics zur Demonstration am 12. August 2023 in Dortmund an. Die Demonstration wurde allerdings vom Solidaritätskreis Justice for Mohamed organisiert, der sich für eine umfassende Aufklärung der Tötung des 16-jährigen Mohameds durch PolizistInnen im August 2022 einsetzt. Sachlich falsch werden uns Projekte zugeordnet, mit denen wir nichts zu tun hatten. Indirekt wird sogar ein Zusammenhang mit der MLPD hergestellt, von dem wir uns aber auch hier nochmal distanzieren wollen. Gleichzeitig fasst der Verfassungsschutz unser Arbeitsfeld gut zusammen und offenbart darin die Vorrangstellung von Gewalt und Repression gegenüber Gerechtigkeit und urdemokratischen Zielen wie Resozialisierung, wenn es heißt, Zitat, mit den Forderungen des Abolitionismus wird letztlich die Abkehr vom staatlichen Gewaltmonopol zugunsten einer Gesellschaft verlangt, die lediglich die Ursachen von Straf- und insbesondere Gewalttaten einhegt, statt nicht gesetzkonformes Verhalten durch Polizei und Justizkräfte zu verfolgen und zu bestrafen. Zitat Ende. Für uns zeigt der Bericht neben der Unkenntnis über Strukturen vor allem, wie leicht Kritik am Gewaltmonopol der Polizei als verfassungsfeindlich markiert wird. Wir empfinden die Erwähnung als Versuch der Repression. Zivilgesellschaftliche Forderungen nach Aufarbeitung von sogar tödlicher Polizeigewalt, Gerechtigkeit und Debatten über alternative Gesellschaftsentwürfe, die nicht von Strafe als Lösung ausgehen, werden als extremistisch stigmatisiert. Wir werden weiterhin die Polizei und den Staat kritisch beobachten. Wir werden weiterhin Bildungsangebote schaffen für Alternativen zur Polizei, anstatt uns von ihnen einschüchtern zu lassen. Denn überall ist Polizei und nirgendwo ist Gerechtigkeit. Defund the Police.
Zum 13. Prozesstag am Dortmunder Landgericht haben die Innis Solidaritätskreis Justice for Mohamed, Defund the Police Dortmund und Justice Kollektiv Berlin einen Flyer entworfen, welcher darüber informiert, dass von deutschen Gerichten keine Gerechtigkeit zu erwarten ist.
Gemeinsame Pressemitteilung des Solidaritätskreises Justice for Mohamed, Defund the Police Dortmund und Justice Kollektiv Berlin zum Prozesstag am 22.05.2024 am Dortmunder Landgericht. Warum gibt es vor Gericht keine Gerechtigkeit? Am 22. Mai 2024 findet am Dortmunder Landgericht der 13. Prozesstag für die 5 PolizeibeamtInnen statt, die im Fall der Tötung von Mohamed Lamed Rameh angeklagt sind. Zu diesem Anlass veröffentlichen die Initiativen Solidaritätskreis Justice for Mohamed, Defund the Police Dortmund und Justice Collective aus Berlin gemeinsames Infomaterial. Mit einem Flyer und einem Plakat veranschaulichen die Initiativen den systematischen Rassismus, in den der Fall eingebettet ist, und weshalb sie vor Gericht keine Gerechtigkeit erwarten. Das Material zeigt, weshalb das Narrativ der vermeintlichen Rechtmäßigkeit von Polizei und Justiz fehlerhaft ist. Anthony Obst vom Berliner Justice Kollektiv erklärt diesbezüglich: Gerichte sind keine neutralen Orte. Die Idee, dass dort so etwas wie neutrale Rechtsprechung auf Basis demokratisch ausgehandelter Regelwerke stattfindet, ist ein liberaler Mythos. Dieser hat wenig mit der Realität zu tun. Welche Menschen überhaupt im Gericht landen und wie dort mit ihnen umgegangen wird, steht eng mit sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen in Verbindung. Zitat Ende. Auch wenn im Fall der Tötung des 16-jährigen Mohamed Lamine Dramé nun 5 PolizistInnen auf der Anklagebank sitzen, haben sie gute Chancen, glimpflich davonzukommen. Denn, so Obst weiter, wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge werden PolizistInnen nur äußerst selten für Gewaltanwendung zur Verantwortung gezogen. Zitat Ende. Im Gegensatz dazu, so zeigt es das Infomaterial, werden zum Beispiel Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft öfter und härter von Gerichten verurteilt als deutsche StaatsbürgerInnen in vergleichbaren Fällen. Die strukturellen Ungerechtigkeiten des Strafsystems zeigen sich etwa auch im übermäßigen Polizieren und Bestrafen bestimmter Bevölkerungsgruppen, die im derzeitigen Gesellschafts- und Wirtschaftssystem verhältnismäßig wenig Macht haben. Zu diesen zählen unter anderem Wohnungslose, von Rassismus, Sexismus und/oder Ableismus betroffene Personen sowie Menschen in psychosozialen Krisen. Menschen wie Mohammed, die von mehreren dieser Diskriminierungen betroffen sind, werden dadurch von diesem System besonders vulnerabel gemacht. In seinem Fall hatte dies tödliche Folgen. Während bestimmte Personengruppen also strukturell im Strafsystem entmächtigt und von diesem bedroht oder sogar getötet werden, kommt der Polizei innerhalb der Gesellschaft und Justiz eine außerordentliche Macht zu. Dies betrifft auch beispielsweise ihre vermeintliche Glaubwürdigkeit vor Gericht. Anthony Obst ergänzt dazu: Polizeiaussagen werden von gesellschaftlichen AkteurInnen sowie vor Gericht selten in Frage gestellt. Dagegen anzukommen, ist für von Polizeigewalt Betroffene und deren Angehörige eine enorme Herausforderung. Zitat Ende. Für die Angehörigen ist der Prozess eine enorme Belastung. Im Gerichtsprozess um die Tötung von Mohamed Lamine Dramé wird diese Herausforderung deutlich. Aus Sicht der Angehörigen findet bei dem Prozess eine Täter-Opfer-Umkehr statt, bei der Mohamed zu einer angeblichen Bedrohung für die Polizei gemacht wird. Die beiden Brüder Sidi und Lassana Dramé fühlen sich vom Gericht weder respektiert noch wertgeschätzt. Für die Angehörigen ist der Prozess eine Retraumatisierung, denn auf ihre Bedürfnisse wird keine Rücksicht genommen, sagt Bo, Sprecherin des Solidaritätskreises Justice for Mohammed. Ohne Einsicht oder Reue erklären die Beschuldigten, der Einsatz, bei dem sie Mohammed töteten, sei aus ihrer Sicht gut gelaufen. Es ist daher kaum verwunderlich, dass die Brüder öfters unter Tränen den Gerichtssaal verlassen. Sie würden gerne ein Statement abgeben, doch dies wird ihnen vom Gericht bisher verwehrt. Alex vom Solidaritätskreis ergänzt: Dass die Hinterbliebenen keines Blickes gewürdigt und in ihrem Anliegen und Schmerz nicht gesehen werden, ist nur schwer auszuhalten. Für die Initiativen hinter dem Infomaterial steht fest: Bei Polizeigewalt und ungleicher Behandlung im Gerichtssaal handelt es sich nicht etwa um eine Aneinanderreihung von Einzelfällen. Nicht nur in der Dortmunder Nordstadt gehört rassistisches Polizieren zum Alltag. Deutschlandweit setzt sich in Gerichtssälen der systematische Rassismus des Strafsystems fort. Defund the Police Dortmund betont daher, dass es sich bei dem Fall um ein strukturelles Problem der vermeintlichen Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden handelt, welches nicht durch Reformen gelöst werden kann. Die abschließende Forderung der Initiative lautet daher: Die Abschaffung der Polizei sowie neue Debatten zu emanzipatorischen und selbstorganisierten Formen von Sicherheit. Wir fordern Gerechtigkeit für Mohammed und seine Familie sowie für alle Betroffenen von rassistischer Polizeigewalt. Der Infoflyer der Initiativen wird bei den Mahnwachen am Dortmunder Landgericht an den Prozessterminen verteilt und an verschiedenen Orten ausliegen. Der Flyer sowie weiteres Material stehen zudem auf unseren Webseiten zum Download zur Verfügung.
Der 13. Prozesstag war ein einschlägiger Prozesstermin, denn der Hauptangeklagte, Polizeibeamte Fabian S., der mit einer MP5 insgesamt 6-mal auf Mohamed schoss, hat sich vor Gericht eingelassen. Schon vor Beginn des Prozesstages war eine angespannte Stimmung vor dem Gericht und auch im Saal spürbar. Im Zuschauerbereich nahmen neben einigen Angehörigen und Freundinnen der Cops auch viele solidarische UnterstützerInnen der Familie von Mohamed teil. Um 9.50 Uhr startet der Prozess. Der Richter ging noch einmal auf die Beweismittelverwertung und den Antrag der Nebenklage und die Argumentation der Verteidigung ein. Wie im späteren Interview mit der Anwältin der Nebenklage Lisa Grüter deutlich wird, hat die Kammer entschieden, die Aussagen der PolizistInnen nicht zum Prozess zuzulassen, die diese in den direkt auf den Tod Mohameds folgenden Befragungen durch die Reglinghäuser Polizei gemacht haben. Das bedeutet, dass die Nebenklage die Unterschiede in den Aussagen von damals und heute nicht im Gericht öffentlich machen kann. Wir haben zuvor darüber berichtet, dass die Nebenklage in Betracht zieht, eine solche Entscheidung in höherer Instanz prüfen zu lassen.
Allerdings brachte Richter Kelm seine Auffassung zum Ausdruck, dass die Aussagen der PolizeibeamtInnen, die damals als Zeugen befragt worden sind, zurzeit nicht benötigt seien. Sollten sie relevant für den Prozess werden, würde er diese hinzufügen. Für uns stellt sich die Frage, ob diese Argumentation, die Aussagen seien unnötig, irrelevant, strategisch dem Widerspruch gegen die Entscheidung ihrer Nichtzulassung wirken sollen. Im Fokus des 13. Prozesstages stand allerdings die Aussage des Hauptangeklagten Fabian S. Dieser verblieb während seiner Aussage am Platz neben seinem Verteidiger. Der Angeklagte erläuterte seinen beruflichen Werdegang und beschrieb daran anschließend in wenigen Worten den Tag des 8. August 2022. S. berichtete nicht nur, wie er zum Ort der Jugendhilfeeinrichtung gelangte, sondern auch, wie er zur Waffenauswahl kam. Dabei erläuterte er die Gründe für die Entscheidung der MP5. Er habe mit einem längeren Einsatz gerechnet und seiner Kollegin das Gewicht der Waffe für die Dauer nicht zugetraut. Bis zum Schluss stellt er klar, dass er aus Notwehr gehandelt habe, um seine Kolleginnen zu schützen. Zum Ende des Verhandlungstages richtete Fabian S. persönliche Worte in Richtung der Brüder Sidi und Lassana Dramé, die neben ihrer Anwältin im Gerichtssaal saßen. Er entschuldigte sich bei den Brüdern und berichtete, dass sein Herz stehen geblieben sei, als er vom Tod Mohamed erfahren habe. Seine Ansprache an die Hinterbliebenen von Mohamed ist emotional und persönlich und markiert damit einen wichtigen Moment im Prozess. Noch nie zuvor ist die Trauer der Familie durch Angeklagte oder die Kammer im Saal anerkannt worden. Eine strukturelle Perspektive des Schützen auf die Einsatztaktik bleibt dabei aus, da seine Verteidigungsstrategie sein Verhalten als Notwehr framed. Für die Brüder Mohamed war dieser Tag besonders belastend. Sie verließen nach der Verhandlung den Gerichtssaal in Begleitung und wurden auch im Nachgang von solidarischen Menschen unterstützt. Wir haben nach diesem emotionalen Tag mit der Anwältin der Nebenklage Lisa Grüter, Alex vom Solidaritätskreis Justice for Mohamed, Michelle vom Grundrechtekomitee und Lea von kritischen JuristInnen gesprochen. Darüber hinaus hat uns Jasmina Kunke, die als Autorin und Aktivistin ihre Perspektive gibt, was bedeutet, ein schwarzer Mensch in Deutschland zu sein, ein Interview gegeben.
Alex vom Solidaritätskreis berichtet vom heutigen Verhandlungstag.
Es war ein krasser Tag heute, der ja auch lang erwartet wurde, weil es der Tag war, an dem der Schütze Fabian S. zum ersten Mal das Wort ergriffen hat im Prozess. Es gab ja schon ganz am Anfang des Prozesses mal einen Anlass, wo stellvertretend sein Rechtsanwalt was gesagt hat und auch schon ein bisschen den Ton angegeben hat, nämlich, sein Mandant wäre ja so stark belastet und seine Familie auch von dem Einsatz, aber auch so ein bisschen dem öffentlichen Sprechen darüber jetzt. Und daran hat sich auf jeden Fall heute ein bisschen was angeschlossen. Gleichzeitig war so die große Überraschung des Tages, dass der Schütze nochmal was sehr anderes gemacht hat, als seine zwei Kollegen die letzten Monate ausgesagt haben und sich tatsächlich erstmals überhaupt als irgendjemand in dem Prozess an die Nebenklage, also an Lassana und Sidi vor allem, gewandt hat und sich bei ihnen entschuldigt hat. Das kann natürlich eine Verteidigungsstrategie sein, ist natürlich vorbereitet und sicher auch irgendwie abgestimmt gewesen mit seiner Verteidigungsstrategie. Und ich denke, es schließt aber nicht aus, dass das auch zu Teilen authentisch gemeint gewesen sein kann. Gleichzeitig ist natürlich unser Fokus vor allem auf, was bedeutet das für die öffentliche Wahrnehmung des Prozesses? Was bedeutet das dafür, wie es Sidi und Lassana geht?
Wir haben ja dann heute sehr viel die Perspektive von dem Schützen gehört, von ihm beschrieben bekommen, dass er ein Bedauern empfunden hat, ein Zitat, Stich im Herz, als er von dem Tod Mohammeds gehört hat. Wie hast du die beiden Brüder heute wahrgenommen, die auch im Gericht saßen?
Also für die war das ganz sicher eine wieder sehr belastende Situation. Beide haben zwischendrin sehr geweint. Lassana ist kurz rausgegangen. Und ich denke, teilweise war es natürlich auch heftig, jetzt zum ersten Mal den Täter tatsächlich sprechen zu hören. Zum anderen war eine Entschuldigung auch ein bisschen das, worauf sie gewartet haben. Alles Weitere müssten sie vielleicht nochmal in eigenen Worten selber sagen.
Ria vom Arbeitskreis kritischer JuristInnen dokumentiert die Anspannung im Gerichtssaal, die Klarheit, mit der der Polizeieinsatz, der zum Tod Mohammeds führte, beschrieben wird und liefert damit eine konzise Analyse des Problems, damit im Grunde die Gewalt der Polizei durch diese Logik des Gerichtsverfahrens riskiert, gerechtfertigt zu werden.
Ich war schon bei anderen Prozesstagen da, wo beteiligte Polizeimenschen, die also am Einsatz beteiligt waren, auch schon ausgesagt hatten als ZeugInnen. Und hatte damit den Eindruck, dass viel Wert darauf gelegt wurde, möglichst wenig zu verraten, ne? Viel zu vertuschen und zu beschönigen. Heute hatte ich das weniger. Heute hatte ich das Gefühl, es wurde schon klarer gesagt, was passiert ist, aber dass darin kein Problem gesehen wird. Also, dass selbst wenn man es nicht beschönigt, selbst wenn man sagt, was passiert ist und wie es passiert ist, dass das okay sein soll und dass das irgendwo gerechtfertigt sein soll. Und das ist nicht unbedingt besser.
Jetzt gab es heute eine Ausnahme, nämlich dass der Schütze am Ende das Wort an die Brüder Sidi und Lassana auch laut eigener Aussage für seinen Anwalt recht überraschend gerichtet hat und Worte des Bedauerns ausgedrückt hat. Wie ist das bei dir angekommen?
Es war das erste Mal, dass das überhaupt irgendwer gemacht hat, was unglaublich ist. Ich habe schon vorher gedacht, wie kann das sein, dass diese Menschen hier einfach sitzen, als wären sie auch Zuschauende, als wären sie zufällig da und dass so über sie geredet, nicht mal über sie, sondern über deren Bruder geredet wird. Wie muss das sein, sich das so anzuhören, direkt daneben zu sitzen, neben diesen Leuten, die dem das angetan haben und gleichzeitig irgendwie so sehr auf Abstand gehalten zu werden. Also es war das erste Mal, dass sie tatsächlich mal inkluiert wurden, was natürlich löblich ist. Ich habe allerdings Angst, Sorge, dass jetzt, es gab sehr viel Medienpräsenz heute, sehr viel Pressepräsenz, dass nur das aufgegriffen wird und dass viel Fokus darauf liegen wird, dass ja jetzt der Schütze Reue gezeigt hat und sich entschuldigt hat und die Angehörigen wahrgenommen hat. Das kann aber nichts daran ändern, dass das natürlich ein Skandal ist, was passiert ist und dass so etwas nicht passieren darf. Und egal wie nett jetzt der Schütze im Nachhinein zu der Familie ist. Es geht ja nicht um den Schützen individuell. Es geht eben um dieses System, um diese Polizei, die aus irgendeinem Grund so aufgebaut ist und auch dieses Rechtssystem, das so gestaltet ist, dass so etwas möglich sein kann und passieren kann. Und dass sogar die Möglichkeit immer noch offen steht, dass die Menschen, die hier angeschuldigt werden, straffrei hier rauskommen.
Wenn man sagt, dass wir es hier also nicht mit einer Verkettung von irgendwie unglücklichen Umständen zu tun haben, sondern mit einem systemischen Problem, jetzt konkret auf diesen Einsatz bezogen und auf die Art und Weise, wie die Polizei diese Einsätze gestaltet, was ist deine Kritik?
Es war keine Verkettung von unglücklichen Umständen. Punkt. Es gab ganz, ganz viele bewusste Entscheidungen. Man könnte sagen, eine Aufeinanderfolge von bewussten Entscheidungen, von vielen, vielen Punkten, wo sich alle Angeklagten heute anders hätten entscheiden können und müssen. Was wurde heute alles aufgezählt? Dass das Einsatzmittel gegeben wurden, dass der Einsatzleiter gar keinen wirklichen Plan aufgestellt hat, nicht gesagt hat, wie das ablaufen soll, auch nicht entschieden hat, wer welche Waffe in die Hand hat, das den Beamten selbst überlassen. Der Schütze hat heute selbst ausgesagt, dass er freiwillig die MP5 in die Hand genommen hat. Und auch, dass er nachdem das passiert ist, noch weiter zum Schießtraining gegangen ist. Das nur so nebenbei. Dass er selbstständig entschieden hat, wann und wie er irgendwie schießt. Dass die Pfefferspray-Anweisung gegeben wurde und so befolgt wurde. Also egal, was der Einsatzleiter gesagt hat, es wurde einfach gemacht und ausgeführt. Es gab kein richtiges Konzept, es gab keinen Plan. Die haben sich nicht als Polizei kenntlich gegeben. Die haben nicht vorher gesagt, legen Sie das Messer weg. Die haben keinen Warnschuss abgegeben, die haben keinen Warnruf abgegeben. Das sind alles Sachen, die heute so dargestellt wurden vom Schützen, unhinterfragt.
Lisa Grüter ordnet aus der Perspektive der Nebenklage noch einmal die zwei für den gesamten Prozessverlauf relevanten Punkte des heutigen Prozesstages ein. Nämlich die Entscheidung der Kammer, die frühen Aussagen der PolizistInnen nicht in den Prozess als Beweise eingehen zu lassen, sowie die Entscheidung des Schützen als einzigem Angeklagten bisher, persönliche Worte an die hinterbliebene Familie zu richten im Kontext seiner gesamten Aussage und der Polizeistrategie.
Heute hat der Vorsitzende zunächst den Gerichtsbeschluss wegen der Beweisverwertungsverbote verkündet. Aus Sicht des Gerichts ist es also tatsächlich so, dass die Angaben der jetzigen Angeklagten, damals Zeugen, ZeugInnen, unverwertbar sind und in dieses Verfahren nicht eingeführt werden.
Was bedeutet dieses Beweisverwertungsverbot aus Sicht der Nebenklage für den weiteren Prozess?
Also wir können keinem der Angeklagten seine Aussagen aus dem Ermittlungsverfahren vorhalten. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Beamter sagt, der ist aufgesprungen und dann sofort losgelaufen, dann kann ich ihn nicht damit konfrontieren, dass er im Ermittlungsverfahren noch gesagt hat, er hat sich erst umgeguckt und orientiert, jetzt als Beispiel. Und das macht es uns natürlich schwer nachzuweisen, dass möglicherweise die Aussagen jetzt auch ein bisschen angepasst und frisiert worden sind, um eben diese Notwehrlage noch deutlicher zur Sprache zu bringen, als es damals nötig war, weil es ja naja nur Zeugen waren.
Was ist heute weiterhin passiert?
Ja, dann hat der Schütze heute ausgesagt, ja, hat seine Sicht der Dinge geschildert und hat vor allem am Ende auch tatsächlich ein persönliches Wort oder persönliche Worte an Sidi und Lassana gerichtet, sie dabei sogar beim Vornamen genannt, was mich überrascht hat, dass es doch so menschlich wurde dann.
Hat es dich wirklich überrascht oder hast du gedacht, das wäre doch vielleicht ein guter Zug, der da aus der Perspektive des Schützen dann angebracht wäre?
Nee, hat mich wirklich überrascht, weil aus meiner Sicht hätte ein Statement in dieser Art von allen Beteiligten, die bis jetzt gesprochen haben, vor allem vom Einsatzleiter, auch schon kommen können. Es wäre natürlich strategisch vielleicht nur gewesen, aber es ist nicht gekommen und das ist eine Entscheidung, die er getroffen hat und die sehr deutlich macht, wie er darüber denkt. Und der Schütze hat offensichtlich eine andere Entscheidung getroffen, immerhin.
Im Prozess sprach Lisa Grüter den Schützen auch darauf an, wie er kurz nachdem er von Mohammeds Tod erfahren hatte, seine Arbeitsfähigkeit für die Polizei überprüfen wollte.
Genau, ich habe ihn damit konfrontiert, dass aus der Akte hervorgeht, dass er knapp eine Woche nach den Schüssen sich einen Termin auf der Schießbahn hat geben lassen, um dort MP5 zu schießen. Und das hat er bestätigt, dass er geschossen hat, hat er bestätigt und offensichtlich jetzt auch kein Problembewusstsein, warum man das irgendwie merkwürdig finden könnte oder menschlich fragwürdig finden könnte.
Woher kommt das?
Ja, sein Anwalt hat natürlich jetzt gerade der Presse gesagt, das sei Traumabewältigung. Ich kann schon verstehen, dass natürlich ein Polizeibeamter, der seinen Beruf weiter ausüben will und muss, auch weiter in der Lage sein muss zu schießen. Aber dennoch denke ich mir, eine Woche nachdem man einen Jungen erschossen hat, dass einem da nichts Besseres einfällt, als schießen zu gehen, um sein Trauma zu bewältigen, lässt schon tief blicken.
Du hast ja auch dazu den Chatverlauf gelesen, wo diese Verabredung zustande gekommen ist. Wie ist denn das Wording gewesen? Wie verabredet man sich dazu? Mir geht's nicht gut, ich müsste mal wieder schießen, um dem irgendwie zu begegnen. Also ich verstehe es wirklich nicht.
Nee, es war erheblich lockerer, ne? Also hast du Lust, schießen zu gehen? Und was willst du schießen? MP5. Und ja, also es war ein lockeres Wording, kein, hör mal, mir geht's total schlecht, ich hab Angst, dass ich nie wieder schießen kann oder dass ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann oder irgendwas in die Richtung.
Wir haben die beiden Brüder von Mohammed, Sidi und Lassana, diesen Tag heute wahrgenommen. Ich habe mitbekommen, dass einer von ihnen den Raum verlassen musste, ein anderer mit den Tränen gekämpft hat. Du bist näher dran gewesen.
Ich habe kein Wort mit den beiden wechseln können bis jetzt, weil beide so doll geweint haben, dass wir gar nicht reden konnten miteinander. Die sind jetzt mit vertrauten Personen erstmal an ruhige Orte gegangen. Das müssen wir in Ruhe besprechen nachher, wie es ihnen wirklich damit gegangen ist heute.
Die Nebenklage hat heute wenig Nachfragen gestellt. Was ist der Hintergrund?
Ich schätze es so ein, dass aus Sicht dieses Schützen seine Handlung fast zwingend war. Die ganze Kette ist durch das Verhalten und die Entscheidung des Einsatzleiters in Gang gesetzt worden. Einen Menschen, der zu dem Zeitpunkt total friedlich und reglos da gesessen hat und Dritte nicht in Gefahr gebracht hat, sich selber eigentlich auch nicht, noch nicht akut zumindest, mit Pfefferspray einzusprühen und damit das ganze Geschehen in Gang zu setzen. Da ist aus meiner Sicht der größte Fehler passiert und die größte ja, die größte menschliche Dramatik in Gang gesetzt worden. Dass der Schütze dann am Ende entscheidet, jetzt ist möglicherweise mein Einsatz als Sicherungsschütze gekommen, finde ich nicht so überraschend. Also auch wenn es natürlich schrecklich ist und wenn das eben dazu geführt hat, dass Mohammed tot ist, der wäre nicht tot, wenn er nicht geschossen hätte. Aber in dem Moment ist jemand mit einem Messer in der Hand auf ihn zugelaufen. Und dass Mohammed möglicherweise gerechtfertigt gehandelt hat, dass er auf einer nachvollziehbaren Flucht vor Pfefferspray war, dass er gar nicht in der Situation war, dass er das Messer hätte, oder die Entscheidung zu treffen, das Messer fallen zu lassen, weil es ihm einfach überhaupt nicht gut ging, das hat dieser Schütze möglicherweise alles gar nicht bedacht und bedenken können und hat vielleicht auch nicht den geistigen Horizont dazu.
Lisa Grüter schildert ihre Sicht auf die Aussagen des Schützen im Kontext zu den Aussagen der anderen PolizistInnen, deutet aber auch auf die blinden Flecken und Fragen, die zurückbleiben.
Ja, also es ist jetzt mal einfach davon auszugehen, dass dann natürlich auf der Anklagebank eine einheitliche Strategie versucht wird zu fahren, um sich gegenseitig nicht in die Parade zu fahren. Und das war ja problemlos trennbar voneinander. Also auf der einen Seite zu sagen, wir halten den Einsatz für rechtmäßig, aber eben auch zu sagen, ich halte die Konsequenz, das Ergebnis in Form der Tötung eines Menschen für bedauerlich oder äußere da mein Mitgefühl gegenüber den Angehörigen. Das war möglich, ohne sich gegenseitig in die Parade zu fahren. Was ich total schade finde, ist einfach, dass niemand von denen die Perspektive, dass man diesen ganzen Einsatz überhaupt nicht in der Form hätte anordnen und beginnen müssen, auch nur andenkt. Also eine Perspektive zu sagen, vielleicht hätte kein Zwangsmittel eingesetzt werden müssen, vielleicht hätte kein Pfefferspray gesprüht werden müssen, vielleicht hätten wir gar nicht erst einen Sicherungsschützen mit einer MP5 aufstellen müssen, sondern vielleicht einfach mal ein bisschen länger reden oder mal uns zurückziehen und ihm mal ein bisschen Ruhe gönnen. Oder ihn vielleicht auch überwältigen mit einer stichsicheren Uniform an, wie man es in der Klinik vielleicht machen würde. Die Gedanken hat sich ja niemand gemacht. Auf die Idee ist offensichtlich keiner gekommen und entsprechend hat es auch noch überhaupt keinen Raum in diesem Gerichtssaal eingenommen, so eine Perspektive.
Die Frage ist natürlich, wann könnte das irgendwann jemals passieren? Also es ist ja nicht das erste Mal, dass die Polizei mit dem Einsatz ihrer Mittel eskaliert.
Genau, das wird jetzt im Grunde unsere Aufgabe als Nebenklage sein, weil offensichtlich niemand der Prozessbeteiligten Interesse daran hat, diese Perspektive einzuführen. Einfach auch mal einen Raum zu öffnen und zu sagen, es gibt Alternativen. In der LWL-Klinik gibt es jeden Tag solche Vorfälle und die Leute sterben nicht, wenn sie entwaffnet werden. Es gibt stichsichere Anzüge, die angezogen werden können, um jemanden, der ein Messer hat, zu entwaffnen. Es gibt eben die Möglichkeit, einfach mal Zeit und Raum sich zu nehmen, um deeskalativ auf Menschen einzuwirken. Da wird es Personen geben, die uns darüber noch Antworten geben können.
Welche Personen?
Na, ich hoffe zum Beispiel aus Kliniken, Klinikpersonal, die solche Situationen und solche Lagen regelmäßig bewältigen, ohne Waffen zur Verfügung zu haben.
Perspektive auf den nächsten Prozesstag. Wer wird aussagen?
Nochmal zwei Mitarbeiterinnen aus der Einrichtung, in der Mohammed gelebt hat.
Für das Grundrechtekomitee spricht heute Michelle mit uns und thematisiert insbesondere seine Verantwortung für den Tod von Mohammed gegenüber Sidi und Lassana Trambe, während er gleichzeitig seine eigene Rolle im Einsatz als Schütze verteidigt und legitimiert.
Ich war heute den ersten Tag im Prozess, vielleicht sage ich das dazu, sonst ist meine Kollegin Britta immer da als Beobachterin. Und mir wurde schon gesagt, dass eigentlich in dem kompletten Prozess so gar kein Wort an die Brüder von Mohammed Lamine Trami gerichtet wird, dass sie eigentlich ignoriert werden und dass auch insgesamt wenig Menschlichkeit sozusagen in dem Prozess zu sehen war bisher. Und ich fand, es gab heute einen Moment, wo das anders war. Heute hat der Schütze ausgesagt, der für den Tod von Mohammed Lamine Trami verantwortlich ist. Und er hat am Ende seiner Aussage das Wort direkt an die zwei Brüder gerichtet, hat sie auch namentlich angesprochen und wenn ich das richtig gesehen habe, sie auch angeschaut, wo mir auch gesagt wurde, dass es bisher niemand gemacht hat im gesamten Gericht und hat sein Bedauern ausgedrückt um den Tod von Mohammed. Hat auch gesagt, ich weiß, ich bin verantwortlich für den Tod und weiß nicht, ob ihr das oder ob sie das annehmen können, aber es tut ihm leid. Und ich muss sagen, ich habe ihm das abgenommen in dem Moment, persönlich sozusagen. Und fand es auch gut, dass es überhaupt mal zu so einem Moment kam. Also dass irgendjemand mal gesagt hat, okay, es ist hier wirklich was richtig Schlimmes passiert und ein Mensch ist tot. Und es hängt auch mit meinen Aktionen zusammen. Das ist so das eine. Und gleichzeitig hat er aber auch von vorn bis hinten sozusagen den Einsatz, so wie er abgelaufen ist, das sieht er gar kein Problem dran. Also er hat eigentlich gesagt, ja, dass ich in dem Moment geschossen habe, das war richtig. Er hat auch gar nicht, also es gab dann Nachfragen nach, haben Sie denn mal überlegt, ob man hätte Dinge anders machen können? Haben Sie das nachbesprochen oder haben Sie auch sozusagen sich überlegt, was passiert, wenn er halt nicht das Messer fallen lässt wie geplant, sondern irgendwie auf sie zurennt? Und dann hat er gesagt, nein, es gab keine Nachbesprechung und ja, sonst hat es schon immer so geklappt und deswegen haben wir uns da im Grunde keine weiteren Gedanken drüber gemacht. Und das fand ich wirklich dramatisch. Also einerseits zu sehen, ich bin verantwortlich für den Tod eines Menschen und auf der anderen Seite sich gar nicht die Frage zu stellen und hätte das nicht eigentlich anders laufen können und auch nichts anzubieten zu haben, was man in Zukunft besser machen könnte oder das geschweige denn mit den Kolleginnen besprochen zu haben, das fand ich wirklich, kann ich gar nicht nachvollziehen.
Was würde dir denn einfallen als Änderungsmöglichkeiten des Handelns des Polizisten?
Ja, also allein schon in dem kompletten Ablauf, jetzt gar nicht nur er selbst, sondern die haben wirklich nur wenige Minuten drauf verwendet, überhaupt zu sprechen, zu kommunizieren mit Mohammed und haben sehr, sehr schnell ja festgelegt, dass sie jetzt ihr komplettes Waffenarsenal der Reihe nach irgendwie ziehen wollen. Und ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema Tod durch Polizei und dass am Anfang so einer Eskalationskette bis hin zu einem Tod oft Pfefferspray steht und dass Menschen nicht so reagieren, wie die Polizei sich das wünscht oder sich herbeiträumt oder denen vielleicht auch oft egal ist, das weiß ich auch nicht. Das müssen sie eigentlich wissen. Also wenn es zum Beispiel Nachbesprechungen gäbe von sowas, dann könnten sie ja versuchen zu wissen, dass Leute nicht immer so reagieren und insbesondere in psychischen Ausnahmesituationen. Das ist das eine. Die hätten den kompletten Ort absperren können und jemanden holen, der Ahnung hat im Umgang mit Menschen, die in psychischen Ausnahmesituationen sind. Das sind sie ja gar nicht. Die sind ja die ausgebildet sind, Gewaltmittel einzusetzen, aber nicht die ausgebildet sind, zu kommunizieren und jemanden von der Suizidabsicht abzuhalten. Und dieses Eingeständnis oder dieses Nachdenken darüber, vielleicht sind wir auch gar nicht die Richtigen und wenn, dann hätten wir nicht mehr Zeit uns lassen können, dass das überhaupt nicht passiert, das finde ich wirklich komplett gar nicht nachvollziehbar.
Wie hast du die Nachfragen des Richters heute erlebt, an den Angeklagten gerichtet?
Finde ich auch schwer einzuschätzen. Also er hat ja schon auch ein bisschen versucht zu bohren. Also der hat ja auch diese Frage gestellt, na, hatten Sie nicht irgendwie auch Zweifel an dem Plan oder hätten Sie nicht gedacht, dass das auch irgendwie anders gegangen werden könnte? Das fand ich gut, dass er diese Frage stellt. Aber im Grunde kann es auch sein, dass seine Fragen darauf hinauslaufen, wirklich so dieses Notwehrnarrativ zu bestärken. Und ich glaube, das ist sehr, sehr gut möglich ist, dass das am Ende sozusagen das auch einfach zieht. So, ja, der Polizist hat ja auch gesagt, ja, ich war der Meinung, dass ich mich in Lebensgefahr befinde und deswegen habe ich dann geschossen. Und genau, sozusagen, diese Aussage wurde ja auch durch die Fragen des Richters ein bisschen rausgekitzelt. Und vielleicht ist das auch Strategie des Richters, weiß ich nicht, aber könnte auch sein.
Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass er gut vorankommen möchte und auch das Wort Notwehr heute selber eingestreut hat.
Stimmt, das hat er selbst gesetzt, das stimmt, ja.
Darüber hinaus hat uns Jasmina Kuhnke, die als Autorin und Aktivistin ihre Perspektive darüber, was es bedeutet, ein schwarzer Mensch in Deutschland zu sein, eingebracht und ein Interview gegeben.
Ich habe ja bei euch schon sehr viel mitgehört. Das heißt, ich war einigermaßen darauf vorbereitet, was mich erwartet. Muss aber gestehen, es live zu erleben, live zu erfahren, wie der Umgang des Richters mit der Angehörigenfamilie ist, nämlich, dass sie komplett ignoriert wird, also nicht mal begrüßt oder auch, also es gibt nicht mal einen Blick in die Richtung. Und im Gegenzug mit der angeklagten Seite sehr freundschaftlich umgegangen wird, höflich, zugewandt und sogar scherzend. Das war krass. Ich glaube, darauf kann man sich nicht vorbereiten. Und die Aussage des Schützen war heute angesetzt. Und ja, es ist durchaus was anderes, wenn man darüber liest, auch als Betroffene darüber liest. Und dann aber aus dem Mund des Schützen hört, dass er ganz unumwunden sagt, dass sein Ziel war, Mohammed zu töten.
Wir sind ein Radioprogramm, einmal für die Leute gesagt, die das Ganze jetzt hören. Du bist eine schwarze Frau, wie ist das speziell für dich?
Es ist wahnsinnig schwierig. Zum einen ist es die eigene Betroffenheit und zu wissen, dass Mohammed mein Sohn hätte sein können, mein Bruder sein können. Und auch einfach zu wissen, dass das Schwarzsein einen solchen Umgang erst gesellschaftlich so möglich macht, das ist hart und es tut verdammt weh.
Wie schwierig ist es für dich, du bist auch selber bedroht worden, hier vor Gericht heute zu erscheinen?
Ja, es war eine gute Planung von Nöten und ich bin ja auch in Begleitung und das macht es natürlich leichter. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sowas ankündige oder so und dementsprechend bewege ich mich auch vorsichtig und bedacht und ja. Aber es macht schon was mit einem in einem Raum voller Cops zu sitzen.
An die Menschen draußen, an die schwarzen Menschen und POCs, was möchtest du ihnen sagen, die jetzt vielleicht Angst haben, dorthin zu kommen oder Angst haben, retraumatisiert zu werden?
Also, wenn ihr könnt, kommt bitte. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass Sidi und Lassana sehen, dass sie nicht allein sind, dass wir da sind, dass wir ihretwegen da sind und wegen Mohammed. Und ich habe heute einige schwarze Personen gesehen und ich glaube, das war für die Brüder, die ja sonst vom Gericht komplett ignoriert werden, total wichtig. Und vor allem im Hinblick darauf, dass sie eben mit den Menschen konfrontiert sind, die ihren Bruder ermordet haben, ist es, glaube ich, total wichtig zu sehen, dass wir für sie da sind und dass wir für sie jederzeit ansprechbar sind.
Hast du schon mal vorher Erfahrungen gemacht im Sinne von einer Prozessbegleitung oder ähnlichen Fällen?
Nein, nicht direkt.
Und welche Erwartungen sind so für dich eingetreten, die du vielleicht gehabt hast oder welche wurden in einer negativen oder positiven Weise vielleicht auch übertroffen?
Also wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass es genau so ist, wie ich es erwartet habe. Also dass vor allem die Befindlichkeiten des Täters im Mittelpunkt gerückt werden. Wir haben das bei Uri Jallo beobachten können, dass relativ zu Anfang des Prozesses durch die JuristInnen klargemacht wurde, dass es ja eine wahnsinnige Belastung für die Täter darstellt und die Täterfamilie darstellt und eben nicht für die Opfer. Und das ist ja hier auch der Fall. Also auch hier wurde dem Täter sehr viel Raum dafür gegeben, sich zu projizieren und zu erzählen, dass er auch, ja, er hat fast den Eindruck hinterlassen wollen, dass das traumatisierend für ihn sei. Und spricht dann 2 Minuten später dann darüber, dass er 2 Wochen später wieder mit der MP5 schießen war. So, also diese Unverfrorenheit, diese Dreistigkeit und dieses offene Zeigen eines mangelnden Schuldgefühls hat mich völlig umgehauen. Ja.
Es ist ja auch die Struktur der Polizei, die sich da drin offenbart.
Selbstverständlich, na klar. Also es ist ja auch, ne, die WhatsApp-Chats, die man, von denen man gehört hat. Man sieht die Familien und die KollegInnen der TäterInnen. Und die waren ja auch im Flur und haben sich sehr deutlich positioniert und auch sehr deutlich verbalisiert und dort andere, die vor allem schwarze Personen verbal angegriffen, ne? So, oder sie waren sehr rüde und unhöflich und sind sehr selbstbewusster aufgetreten. Das ist Chorgeist. Mohammed ist kein Einzelfall und Mohammed wird in dieser Gesellschaft und in dieser Struktur, wenn wir so weitermachen, auch kein Einzelfall bleiben. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und es wäre mir wahnsinnig wichtig, wenn wir endlich anfangen, schwarze Menschen, rassifizierte Menschen denselben Umgang zu gewähren wie allen anderen auch.
Zum Schluss möchten wir auf kommende Radiobeiträge in dieser Reihe hinweisen. Wir haben mit Daniel Leuk, Philosoph an der Universität Amsterdam, über Abolitionismus, die Abschaffung der Abschieberegimes sowie eine Gesellschaft ohne Polizei gesprochen. Der Beitrag folgt demnächst. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass sich in Köln eine Copwatch-Gruppe gegründet hat und hinterlassen Copwatch Köln besondere kämpferische Grüße. Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass die patriarchalen und sexistischen Strukturen immer noch in unserem demokratischen Rechtssystem vorhanden sind und sind schockiert, dass nach 100 Jahren feministischen Kämpfen es dort keine Weiterentwicklung gegeben hat. An alle Flinters im Rechtssystem, wir stehen solidarisch hinter euren patriarchalen Kämpfen. Wir bedanken uns bei allen Menschen, die mit uns gesprochen haben und die so tatkräftig den Prozess mitbegleiten. Solidarische Grüße an die Familie Dramé. Wir sind an eurer Seite. No justice, no peace.